Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Sie zu unserem Ostergottesdienst. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja. Der Wochenspruch für diese Woche lautet: Christus spricht, ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und nun singen wir das Lied Seele, dein Heiland ist frei von Entbanden mit der Nummer 186. 186. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht in Markus 16, Vers 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Und an Ostern gehört natürlich das Singen dazu. Und so singen wir nun bei der Nummer 182: Freuet euch, das Grab ist leer. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass das Grab leer war, dass du lebst und dass wir dich erleben dürfen. Jetzt, heute, hier, so wie wir es brauchen, da können wir nur staunen und anbeten. Und weil wir mit dir reden können, möchten wir auch jetzt in der Stille mit dir reden. Du, Herr, hörst, wenn ich dich anrufe. Amen. In Kirchheim-Teck war ich auch in der Krankenpflegeschule tätig. Ich hatte mal Krankenschwester gelernt. Und dann wurde ich Diakonisse und in dem Wohnheim, in dem Krankenpflegeschülerinnen und auch die Krankenschwestern wohnten, wohnten auch vier Diakonissen, drei Schwestern und ich. Und wir wollten nicht nur mit den Bewohnern vom Wohnheim wohnen, sondern mit ihnen leben. Und dazu gehörte auch das gemeinsame Feiern von Festen, die Kirchenfeste und auch mal was Persönliches, wie zum Beispiel einen Geburtstag. Ganz bewusst lebten wir miteinander. Und an Ostern war es Tradition, dass es ein Osterfrühstück gab. Natürlich gehört dann auch eine schöne Raumdekoration dazu. Und so 5-6 Wochen vorher bemerkte ich einmal, oh wunderbar, unser Gärtner schneidet die Blutbuchen aus und die blühen wunderschön. Damals waren die Winter noch länger und da musste man dann die Blutbuchen schon früher hereinholen zum Vortreiben. Da dachte ich, 5-6 Wochen ist zu lang, ich stelle die zunächst einmal in den Eimer mit Wasser raus auf die Dachterrasse. Und da fand ich bei dem grünen Müll einen ganz großen Ast, der sah schon aus wie ein Bäumchen. Wunderbar, dachte ich. Kleiner Moment. So sieht die Blutbuche aus, die Blutpflaume aus, wenn sie voll blüht, so zartrosa. Und so stellte ich mir das vor, wunderbar, in dem großen Wohnzimmer blüht dann mein Bäumchen. Und dann dachte ich so etwa eine Woche vorher, jetzt muss ich mein Bäumchen reinholen, dass es vortreiben kann. Und dann stellte ich fest, oh Jammer, im Sturm war der Putzeimer mitsamt dem Bäumchen umgekippt und nun wusste ich, der war längere Zeit ohne Wasser und für mich war klar, der ist hin, da kommt nichts mehr. Ich sagte das unserer Schulleitung, der Schwester Elisabeth Gemeinhardt, manche kennen sie, sagte ich, du, es tut mir furchtbar leid, aber der ist hin. Egal, dann schmücken wir ihn ohne Blüten, wir schmücken ihn. Also stellte ich ihn in eine hübsche Bodenvase, schon eine Woche vor Ostern, in eine Ecke. Und am Ostersamstag holten wir ihn ins Wohnzimmer und schmückten ihn mit gelben, orangefarbenen und roten Eiern. Wir bereiteten den Raum vor mit allem, was dazugehört, Tisch hübsch gedeckt. Und am Ostersonntag ging ich früh ins Wohnzimmer, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Ich traute meinen Augen nicht. Die ersten rosa Blütchen waren aufgegangen. Ich dachte, der ist tot, da kommt nichts mehr. Und dann kamen die ersten Blüten. Das ist Ostern, wo man denkt, alles tot. Da blüht was auf, da lebt's. Und die perfekte Illustration für Ostern war dann noch, dass bei den rosa Blütchen, wo wir ja dachten, alles ist hin, orangefarbene und rote Ostereier hingen. Und diese missglückte Farbkombination unterstrich umso mehr. Ostern bedeutet, das, was tot geglaubt war, lebt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und als ich mich für unseren heutigen Text vorbereitet habe, kam mir dieses Erleben wieder in Erinnerung. Im Moment nehmen wir auf der Osterfreizeit die Hallel-Psalmen durch. Das sind diese Psalmen, die beim Passafest und auch bei anderen Festen gesungen werden oder gesprochen bis heute. Ich lese aus Psalm 116 die Verse 1 bis 7, Psalm 116. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreich Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief den Namen des Herrn an. Ach Herr, errette mich! Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behüte die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. In drei Schwerpunkten möchte ich mit Ihnen diesen Psalm anschauen. Gott hört unser Gebet. Gott rettet vom Tod. Gott gebührt unser Lob. Gott hört unser Gebet. So lesen wir in Vers 1: Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Gott hört unsere Gebete. Und wenn wir uns jetzt über persönliche Gebetserhörungen austauschen würden, säßen wir heute Nachmittag noch da. Jesus lebt und er hört unser Gebet und geht darauf ein. Paul Roth beschreibt seine Erfahrung mit dem Gebet so: Manchmal ist mein Gebet so wie ein Arm, den ich nach oben recke, um dich, Herr, auf mich aufmerksam zu machen, inmitten von Milliarden von Menschen. Manchmal ist mein Gebet wie ein Ohr, das auf ein Echo wartet, auf ein leises Wort, einen Ruf aus Gottes Mund. Manchmal ist mein Gebet wie eine Lunge, die sich dehnt, um frischen Wind in mich hineinzuholen, deinen Hauch. Manchmal ist ein Gebet wie eine Hand, die ich vor die Augen lege, um alles abzuschirmen, was mir den Blick verstellt. Manchmal ist mein Gebet wie ein Fuß, der fremden Boden prüft, ob er noch trägt, und einen Weg sucht, den ich gehen kann. Manchmal ist ein Gebet so wie ein Herz, das schlägt, weil ohne seinen Schlag das Leben nicht mehr weitergeht. Manchmal ist mein Gebet nur ein gebeugter Kopf vor dir, Herr, zum Zeichen meiner Not oder zum Zeichen meines Dankes an dich. Soweit die Erfahrungen von Paul Roth. Die Bibel fordert uns immer wieder an vielen Stellen zum Beten auf. Und ich dachte, eine ganz bekannte Stelle können wir auch zusammen sagen. Wenn ich die ersten Worte sage, wissen Sie schon, was ich meine, und wenn Sie mögen, können Sie gerne einstimmen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der wird finden. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Mit dem Gebet haben wir eine wunderbare Möglichkeit. Gott hat sie uns gegeben und nun gilt es, sie wahrzunehmen. Wir dürfen uns nicht davon abhalten lassen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist gar nicht so einfach, so geht es mir. Jetzt lese ich aus unserem Psalm 116 den zweiten Vers. Denn er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Der Psalmbeter hatte erfahren, dass Gott ihn erhörte. Und so fasste er immer wieder den Entschluss, ich werde mich an Gott wenden, mein Leben lang. Nicht nur in Notzeiten will er zu Gott kommen. Auch wir können den Entschluss fassen, ich bete. Dabei kann eine feste Gebetszeit eine Hilfe sein. Deshalb bieten wir auch die Woche über hier auf der Freizeit die Gebetsgemeinschaft an. Oder frei im Alltag, auch ein Stoßgebet kommt bei unserem Herrn an. Jesus selber gab dem Gebet die oberste Priorität. Bevor er seine Jünger rief, zog er sich eine ganze Nacht zum Gebet zurück. Und nicht nur vor weitreichenden Entscheidungen betete Jesus. Er wandte sich an Gott mit seinem Dank und mit all dem, was ihn bewegte. Ganz, ganz deutlich wurde dies beim Gebet in Gethsemane. Jesus schüttete dem Vater sein über die Maßen beschwertes Herz aus. Und selbst am Kreuz war Jesus noch mit dem Vater im Gespräch. Der Beter von Psalm 116 nennt uns in Vers 3 sein konkretes Anliegen. Stricke des Todes hatten mich umfangen. Des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich. So kommen wir zum zweiten Schwerpunkt. Gott rettet vom Tod. Der Beter bittet um Bewahrung in Todesnot und dankt Gott für die Errettung. Das lesen wir auch in Vers 8. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Jesus betete und sang diesen Psalm bei der Passafeier kurz vor seiner furchtbaren Hinrichtung. Jesus wusste, was auf ihn zukam. Und wir können uns sehr gut vorstellen, wie uns diese Zusagen gestärkt haben. Jesus wusste, dass Gott ihn am dritten Tage auferwecken würde. Bereits am Anfang seines öffentlichen Wirkens wies Jesus darauf hin. Er trieb die Händler aus dem Tempel hinaus. Er wollte nicht, dass das Haus seines Vaters so benutzt wird. Und dann fragten ihn die Juden, das lesen wir in Johannes 2, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach, brech diesen Tempel in 3 Tagen ab und ich werde ihn wieder aufbauen. Die Juden waren irritiert und sagten zu ihm, wie soll das denn gehen? In 46 Jahren wurde dieser Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Und dann lesen wir in Johannes, Jesus redete von dem Tempel seines Leibes. Und als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubte der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. In 3 Tagen werde ich den Tempel auferbauen, den Tempel seines Leibes. Und bei dem Passamahl, kurz vor seinem Tod, durfte Jesus nochmals hören durch den Psalm, dass Gott vom Tod errettet. Und so lesen wir in Psalm 116, Vers 15 und 16, der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Ach Herr, ich bin ja dein Knecht. Ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Bande zerrissen. Daran konnte sich Jesus in seiner Todesnot klammern. Die Bande des Todes sind zerrissen. Und auch wir dürfen uns daran klammern. Der Herr hat das letzte Wort und nicht der Tod. Und das dürfen die erleben, die ihr Leben Jesus anvertraut haben. Und bereits vor seinem Tod und vor der Auferstehung sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus steht zu seinen Versprechen. Und deshalb konnte Paulus den Korinthern schreiben: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Seit der Auferstehung ist dem Tod die Macht genommen. Das darf uns im Blick auf unseren eigenen Tod und auch im Blick auf den Tod von lieben Menschen, die an Jesus glaubten und die wir vermissen, darf uns das ermutigen. Ein afrikanischer Christ hielt sich daran, als seine 17-jährige Tochter verstarb. Auf das Grab setzte er ein schlichtes Holzkreuz und darauf stand: Der Tod hat keine Hände. Ein Missionar, der dort tätig war, fragte ihn: Was meinst du damit? Was bedeutet diese Inschrift für dich? Und da gab ihm der Vater zur Antwort: Ich weiß, dass mir der Tod mein Kind nicht wegnehmen und auf ewig festhalten kann, sondern ich werde mein Kind bei Jesus wiedersehen. Der Tod hat seit Ostern keine Hände mehr. Er kann niemanden mehr festhalten. Der Tod hat keine Hände mehr. Jesus hat den Tod für immer besiegt. In vielen Osternliedern kommt das so richtig voll zum Ausdruck. Und so dichtete Fürchte Gott Gellert: Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Und dieses Lied singen wir jetzt. Sie finden es unter der Nummer 188. Gott hört unser Gebet. Gott rettet vom Tod. Und Gott gebührt unser Lob. Ich lese Vers 12. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils erheben und des Herrn Namen anrufen. Jesus betete in Gethsemane: Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Da ging es auch um den Kelch, aber um den Kelch des Leides. Jesus war bereit, Mensch zu werden und den Kelch des Leides ganz auszutrinken. Er, der Sohn Gottes, erlitt Verachtung, wurde aus Neid grausam getötet und hat am Kreuz die Verlassenheit vom Vater erlitten. Unser Psalmbeter formuliert in Vers 11: Ich sprach in meinem Zagen, alle Menschen sind Lügner. Der Kelch des Leides beinhaltete für Jesus viele Lügner, denen er ausgesetzt war. Zum Beispiel die hohen Priester und der Hohe Rat, also die fromme Elite, beauftragten falsche Zeugen. Und Pilatus trat auch nicht uneingeschränkt für die Wahrheit ein. Jesus trank diesen Leideskelch vollkommen aus. Und deshalb dürfen wir den Kelch des Heils erheben. Durch Jesus stellvertretenden Tod und die Strafe, die er auf sich genommen hat, die wir verdient hätten, haben wir Zugang zum Kelch des Heils. Wir dürfen zum heiligen Gott Vater sagen. Und er muss sich nicht mehr um unserer Sünde willen von uns abwenden. In Vers 5 lesen wir: Der Herr ist gnädig und gerecht, unser Gott ist barmherzig. Und weil wir in Jesus zu Gott Vater sagen dürfen, erleben wir ihn als einen barmherzigen Gott. Wenn man das deutsche Wort barmherzig auseinandernimmt, kann man darin die Worte ausfiltern, arm und Herz. Barmherzig, arm und Herz. Sprachwissenschaftler sagen, dass der Buchstabe B, barmherzig, ausdrückt, dass das Wort nicht nur ein Gefühl, sondern eine Tätigkeit ist. Aus Barmherzigkeit zu uns, aus Liebe zum Vater, ging Jesus ans Kreuz. Axel Kühner sagte einmal: Barmherzigkeit meint, beim armen Herzen sein. Und so schreibt er: Gott ist mit seiner ganzen Liebe bei unserem armen Herzen. Ein Herz ist gekränkt durch Lieblosigkeit und Enttäuschung. Gott ist beim armen Herzen. Ein Herz ist zerrissen von Trauer und Schmerz. Gott ist beim armen Herzen. Ein Herz ist verzweifelt über Schuld und Versagen. Gott ist beim armen Herzen. Ein Herz geht durch die tiefe Nacht von Schwermut und Einsamkeit. Gott ist beim armen Herzen. Ein Herz ist gebrochen durch Unglück und Verlust. Gott ist beim armen Herzen. Ein Herz ist von Zweifeln und Ängsten erfüllt. Gott ist beim armen Herzen. Ein Herz krampft sich im Sterben zusammen. Gott ist beim armen Herzen. Gott antwortet auf unsere Erbärmlichkeit mit seinem Erbarmen. Soweit Axel Kühner. Weil Jesus lebt, dürfen wir dem Auferstandenen unsere Erbärmlichkeit hinhalten, egal wie sie aussieht. Er ist bei unserem armen Herzen. Und dafür können wir nur loben und danken. Was dieser Kelch des Heils alles beinhaltet, habe ich noch lange nicht erfasst. Und eine Ewigkeit wird nicht ausreichen, um Gott dafür zu danken. Und gleichzeitig freut er sich, wenn wir jetzt unser Lob ihm dafür bringen und unseren Dank. Manchmal denke ich, wenn mir jemand die Tür aufhält, sage ich in der Regel Danke. Wenn mir jemand den Tee in die Tasse gießt, Dankeschön. Hebt mir jemand etwas Runtergefallenes auf? Vielen Dank. Jesus gibt mir durch seinen Tod Anteil am Kelch des Heils, an der Ewigkeit. Und ich habe mich gefragt, wie oft sage ich Danke dafür, so richtig von Herzen Dank? In unserem Psalm lesen wir in Vers 1, in der aktuellen Luther-Übersetzung: Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Und ehrlich gesagt finde ich die alte Luther-Übersetzungen und auch andere viel besser. Da heißt es nämlich nicht: Das ist mir lieb, sondern: Ich liebe den Herrn. Das ist eine gebührende Reaktion auf so viel Rettung. Johannes Scheffler brachte diese Liebe zu Jesus in einem Liedreim zum Ausdruck. Und so lese ich nun einige Strophen. Wir schaffen es leider nicht, alle Osterlieder zu singen. Ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Zier. Ich will dich lieben mit dem Werke und immerwährender Begier. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herze bricht. Ich will dich lieben, o mein Leben, als meinen allerbesten Freund. Ich will dich lieben und erheben, solange mich dein Glanz bescheint. Ich will dich lieben, Gottes Lamm, als meinen Bräutigam. Ich will dich lieben, meine Krone. Ich will dich lieben, meinen Gott. Ich will dich lieben ohne Lohne, auch in der allergrößten Not. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herze bricht. Vielleicht ist der Ostersonntag heute der Anlass, um Jesus ganz persönlich mit eigenen Worten eine Liebeserklärung auszusprechen. Und diejenigen unter uns, die verheiratet sind, dürfen sicher sein, der Ehepartner wird nicht neidisch darauf und nicht eifersüchtig. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du den Leid, den Kelch des Leides ganz ausgetrunken hast, damit wir Heil erleben dürfen, auf vielschichtigste Weise. Danke dafür. Du hast dem Tod die Macht genommen. Seit Ostern hat der Tod keine Hände mehr. Er kann niemanden festhalten, der sich mit dir verbündet hat. Danke dafür. Und Herr Jesus, du siehst jetzt auch die vielen Menschen auf dieser Erde, die anlässlich eines Todesfalls gebeutelt sind oder die eine Diagnose erfahren haben und wissen, der Tod steht mir bald vor Augen. Du kennst die Soldaten, die den Tod eines Kameraden erleben mussten und die um den eigenen Tod bangen und ihn fürchten. Was auch immer ein Herz beelenden mag, du bist beim armen Herzen. Danke dafür. Und nun stimmen wir ein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Ewigkeit in Ewigkeit. Amen. Schwester Doris, wenn du uns bitte noch sagst, was wir wissen müssen, zum Beispiel für morgen Abend. Das war jetzt ein Überfall. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Danke, dass du den Überfall annimmst.
Also morgen kommt Sergej Morgun mit seiner Familie. Er ist ja der, der immer dieses Brass-Quintett angeführt hat vom Kiewer Chor. Und er ist jetzt mit seiner Familie bei Freiburg. Die mussten ja dahin fliehen wegen dem Krieg und sind jetzt dort. Und die waren jetzt schon immer wieder bei uns und kommen morgen Abend um 19 Uhr und der Sergei wird berichten so über die Ukraine und sie werden auch den Abend musikalisch gestalten. Die ganze Familie ist da musikalisch veranlagt. Also morgen 19 Uhr. Herzliche Einladung.
Danke. Und nun möchte ich den Segen sprechen. Sei gesegnet. Das Licht des Ostermorgens erhelle dein Leben. Die Kraft, die Jesus auferstehen ließ, richte dich immer wieder auf. Der Trost des Auferstandenen lasse dich Zuversicht finden. Die Freude darüber, dass Jesus auferstanden ist, gebe dir immer wieder neuen Mut. Die Erfahrung, dass Jesus lebt und immer da ist, schenke dir Frieden und Hoffnung über dein Leben hinaus. Amen. Ich krieg noch souffliert, morgen ist auch Gottesdienst. Wieder um 9:45 zur gewohnten Zeit. Sie sind natürlich alle herzlich eingeladen. Und nun wünschen wir Ihnen einen frohen, gesegneten Ostersonntag.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.